Herr Schnurr, herzlichen Dank für die warmen, begrüßenden Worte. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, einmal wieder in diesem Rahmen zu Ihnen reden zu dürfen. Sie hören nichts? Zu laut. Zu laut passiert selten. Okay, dann nehme ich das mal weiter weg. Vielleicht ist es so besser, etwas dezenter. Okay, das ist schon mal gut. Ja, also ich sagte gerade, ich freue mich mal wieder in diesem Rahmen reden zu dürfen. Es ist nicht das erste Mal. Ich fühle mich ja schon richtig heimisch inzwischen in der neuen philosophischen Gesellschaft. Und ich freue mich auch sehr, dass dies heute zu einem Thema geschieht, das mir nun wirklich ein Herzensanliegen ist. Ein Thema, das mich umtreibt, das mich sehr beschäftigt. Deswegen ist mein Dank sehr groß, dass die Gesellschaft sich dieses Thema in diesem Zyklus zu eigen macht. Denn mir scheint es durchaus so zu sein, meine Damen und Herren, dass wenn wir in die Welt blicken und uns anschauen, vor welchen Herausforderungen steht die Menschheit heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wie wir mit Fug und Recht sagen können, fast alle diese Herausforderungen haben in irgendeiner Form etwas damit zu tun, dass es darum gehen wird, Grenzen zu setzen, Grenzen zu ziehen, Grenzen zu achten, Grenzen zu pflegen. Und deswegen möchte ich heute Abend für Sie das Lob der Grenze anstimmen. Und wenn ich dieses Ansinnen hierhin mitbringe, dann bin ich mir dabei sehr wohl darüber im Klaren, dass es durchaus nicht selbstverständlich ist, ein Lob der Grenze zu singen. Zumal dann nicht, wenn man in einem Land lebt, das vor über 50 Jahren durch eine Grenze geteilt war, die all denjenigen, die ob nun diesseits oder jenseits dieser Grenze lebten, ein Ärgernis war, ein Dorn im Auge. Und eine Grenze, deren Fall letztlich ein ganzes Land, ein ganzes Volk in Freudentaumel versetzen konnte. Sie wissen, wovon ich rede, von der politischen Grenze, der Mauer, von der wir, glaube ich, alle einig sind, dass es gut ist, dass sie weg ist. Warum dann ein Lob der Grenze? Dieses Lob der Grenze ist ebenfalls nicht selbstverständlich in einem Kontinent, der sich zu einem politischen Gebilde der Europäischen Union verbunden hat, die mit Fug und Recht stolz darauf ist. In einer Weltregion, die noch vor nicht langer Zeit durch zwei dramatische Weltkriege erschüttert worden ist, einen Raum der Freizügigkeit geschaffen zu haben, wo wir grenzüberschreitend miteinander Handel treiben können, wo wir uns kreuz und quer durch verschiedene Länder Europas ohne Grenzkontrollen bewegen können. Warum dann ein Lob der Grenze? Das Lob der Grenze ist auch nicht selbstverständlich vor dem Hintergrund. Ja, bitte, wir sind hier grenzenlos offen. Ich war dabei zu erklären, warum ein Lob der Grenze nicht selbstverständlich ist. Und es ist drittens nicht selbstverständlich in einer Weltgemeinschaft, deren größter Stolz ist, zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts ist, einen virtuellen Raum geschaffen zu haben, der grenzenlos ist, in dem wir grenzenlose Mengen von Informationen über alle Grenzen hinweg zu jeder Zeit grenzenlos uns zuspielen können, indem wir grenzenlos Handel treiben können, indem sich eine ganz neue Welt der Grenzenlosigkeit eröffnet hat. Das Internet, der virtuelle Raum. Wie kann man vor diesem Hintergrund ein Lob der Grenze anstimmen? Vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, dass all das, wovon ich gerade gesprochen habe, der Fall der Mauer, die europäische Einigung, der globale Raum des Internets, etwas damit zu tun hat, dass uns neue Freiheitsräume eröffnet worden sind. Bedeutet nicht Beseitigung von Grenzen, Überwindung von Grenzen, immer auch ein Mehr an Freiheit, ein Zuwachs an Freiheit? Und bedeutet da nicht umgekehrt das Plädoyer für Grenze, ein Lob der Grenze, eine Tendenz der Einengung von Freiheit? Ist womöglich das Lob der Grenze schon der erste Schritt zu Unfreiheit, Tyrannei und Despotie? Nun, meine Damen und Herren, ich würde das Lob der Grenze nicht vortragen wollen, wenn ich nicht der festen Überzeugung wäre, dass es sich nicht so verhält, sondern dass gerade das Gegenteil wahr ist. Der Gedanke, den ich Ihnen heute Abend nahebringen möchte, ist der, dass wir Grenzen brauchen. Und zwar gerade Grenzen brauchen, um frei sein zu können. Ich möchte Ihnen heute Abend darstellen, warum ich glaube, dass es Freiheit ohne Grenzen nicht gibt. Und dass die Illusion einer Freiheit, die grenzenlos ist, vielleicht jenseits der Wolken nicht zutreffen mag, aber nicht für uns, die wir aus allen Wolken in die nackte Realität des Lebens gefallen sind. Ich glaube nicht, dass es eine Freiheit ohne Grenzen gibt. Ich glaube vielmehr, dass wir Grenzen brauchen, um frei zu sein. Ich glaube, dass wir Grenzen brauchen, um unsere Lebendigkeit zur Entfaltung bringen zu können. Und ich glaube, dass wir letzten Endes Grenzen brauchen, um überhaupt im eigentlichen Sinne Mensch zu sein. Und warum ich das glaube, das möchte ich Ihnen gerne in diesem Vortrag darstellen, der sich in drei Teile gliedert. Die ersten beiden Teile, das kann ich Ihnen nicht ersparen, das ist meine Deformation professionell, werden eher philosophischer Art sein und dementsprechend Ihnen auch einige geistige Aufmerksamkeit abverlangen. Im dritten Teil möchte ich dann gerne das, was ich philosophisch mit Ihnen erwogen habe, ein Stück weit anwenden auf unsere Lebenswelt und Ihnen anhand von einigen ausgewählten Beispielen darstellen, warum ich glaube, dass die damit einhergehenden Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, nur dann von uns auf eine gute Weise werden bewältigt werden können, wenn wir den Mut aufbringen, Grenzen zu akzeptieren, Grenzen zu achten, Grenzen zu setzen, Grenzen zu ziehen, Grenzen zu pflegen und manchmal auch Grenzen zu kultivieren. Jetzt wissen Sie, was auf Sie zukommt, und jetzt fange ich an. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Grenzen im Raum. Der zweite Teil, Sie ahnen es, wird sich mit den Grenzen der Zeit beschäftigen. Bleiben wir mal zunächst in den Grenzen des Raumes, denn der Raum ist ja eine Dimension, die uns Menschen allen vertraut ist. Und wenn wir nun in der Geschichte unseres abendländischen Denkens ein wenig die Uhr zurückdrehen und uns an die Ursprünge begeben, dorthin, wo das Denken überhaupt aus den Kinderschuhen hervorging, dorthin, wo sich das Denken der Menschen aus der Welt des Mythos gelöst hat und anfängt, in die Welt des Logos, des rationalen und wissenschaftlichen Denkens hinüberzugleiten, dann werden wir feststellen, dass das Thema der Grenze tatsächlich so alt ist wie die Philosophie selbst. Schon die ältesten griechischen Philosophen haben bei ihren Spekulationen darüber, was es denn eigentlich mit diesem Sein der Welt auf sich hat, mit dem, was in der griechischen Sprache Physis ist, was wir meistens mit Natur übersetzen, was es mit dem Werden der Dinge auf sich hat. Als sie darüber nachdachten und sie fragten, was sind die Grundprinzipien unserer Wirklichkeit? Wie können wir die Welt, in der wir leben, verstehen? Wie können wir uns einen Reim darauf machen, dass es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts? Als sie darüber nachdachten, da drängte sich ihnen das Thema der Grenze auf. Das verdankt sie vor allen Dingen einem gewissen Philosophen namens Anaximander, einer der ältesten der abendländischen Philosophen, eine Figur, deren Geburt noch ins 7. vorchristliche Jahrhundert reicht, der die kühne These vertreten hat, das Urprinzip alles Seienden sei nicht die Grenze, sondern die Grenzenlosigkeit, das Apeiron, wie es auf Griechisch heißt. Dieser Gedanke stand plötzlich im Raum. Und dieser Gedanke war schwer zu fassen, sodass es einen nicht wundern muss, dass die ganze Denkerriege der sogenannten vorsokratischen Philosophie bis dahin zu Platon sich abgearbeitet hat an der Idee der Grenzenlosigkeit. Wir finden sie dann zuletzt diskutiert in einem wichtigen philosophischen Text aus der Feder des großen Platon, dem Dialog Philebos, in dem der Philosoph der Frage nachgeht, die ich gerade schon einmal angedeutet hatte: Was ist es denn eigentlich, das überhaupt so etwas wie Sein und Werden ermöglicht? Die Grundthese, die dahinter steckt, ist folgende: Alles, was ist, Sie selbst, das Glas vor Ihnen, der Tisch, der Kronleuchter, dieser Raum, alles, was ist, ist geworden. Ist geworden. Was heißt Werden? Werden, und das ist nun die Antwort, die wir zum ersten Mal so explizit und ausdrücklich bei Platon finden: Werden lässt sich beschreiben als das Begrenzen des Unbegrenzten. Werden ist das Begrenzen des Unbegrenzten. Sie können sich das wie folgt vorstellen. Demnächst wird es ja Weihnachten. Dann kommt die Weihnachtsbäckerei. Und vielleicht gehören Sie zu den Leuten, die ja noch Plätzchen backen. Was macht man dann? Man wälzt einen Kuchenteig oder einen Plätzchenteig aus. Der ist zunächst, naja, natürlich nicht wirklich, aber im Bilde jetzt einmal grenzenlos. Das heißt, Sie haben noch nicht mit Ihren Sternförmchen die Plätzchen ausgestochen. Dieser Teich ist vor Ihnen ausgerollt. Er ist in sich unstrukturiert, undifferenziert, wie die Philosophen das nennen. Er ist in sich grenzenlos, unbestimmt. Dafür aber hat er einen enormen Vorzug. In dem Augenblick, wo Sie den Teig ausgewälzt haben, ist noch alles möglich. Sie können Sternchen ausstechen, Sie können Kringel ausstechen, Sie können Engel oder Weihnachtsbäume oder was immer Sie wollen, können Sie daraus ausstechen. Dieser grenzenlose, unbestimmte Teig ist gleichzeitig die totale Potenzialität, die totale Möglichkeit. Da ist aber noch nichts geworden, sondern damit daraus auch etwas wird, brauchen Sie jetzt die Grenze. In unserem Beispiel das Förmchen oder die Griechen sprachen von der Form, Eidos. Was ist diese Form? Im Beispiel des Kuchenteigs ganz einfach, natürlich die Form, mit der Sie aus dem Teig bestimmte Gestalten herausstanzen, dann können Sie sagen, aha, ein Stern, aha, ein Plätzchen. Oh Wunder, aus Unbestimmtem wurde Bestimmtes, aus Grenzenlosem wurde Begrenztes, aus nur Möglichem wurde Wirkliches. Und zwar in diesem eigentümlichen Zusammenspiel von Grenzenlosigkeit und Grenze. Aber was ist die Grenze, wenn wir das von unserem Beispiel in den abstrakten philosophischen Gedankenraum übersetzen? Die Grenze ist in der Tat so etwas wie die Form, darauf wird zurückzukommen sein. Die Form, die etwas hat, begrenzt dieses Etwas gegenüber zur Welt und definiert dasjenige, was innerhalb ihrer ist, als dasjenige, was es ist. Sie können sagen, alles, was ist, wohnt innerhalb seiner Form. Einverstanden? Zögerliches Nicken. Reicht mir für den Augenblick. Alles, was ist, wohnt in seiner Form. Aber woher kommt diese Form? Das ist nun natürlich eine sehr viel gravierendere und schwierigere philosophische Frage. Die Antwort, die wir bei den großen Philosophen Platon und Aristoteles finden, ist die, dass dasjenige, was einem Seienden seine eigene Form, also so gesehen seine eigene Grenze und Begrenztheit verleiht, ist letztlich nichts anderes als der Sinn dieses Seienden. Ein anderes Beispiel dafür. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor sich einen Haufen von Metallteilen. Können Sie sich vorstellen, oder? So Schrauben, Drähte, alles Mögliche. Jetzt kann man daraus ja etwas machen. Man könnte zum Beispiel aus diesem Haufen von Metallteilen ein Fahrrad bauen. Wie entsteht das nun? Aus diesem grenzenlos möglichen, unbestimmten Haufen von irgendwelchen Bauteilen wird eine begrenzte Form, die wir dann ein Fahrrad nennen. Das gelingt aber nur, weil derjenige, der die Grenze in dieses Grenzenlose einzeichnet, der den formlosen Haufen eine Form gibt, der die unbestimmte Mannigfaltigkeit von Bauteilen in ein Ganzes fügt, eine Idee davon hat, was ein Fahrrad ist. Der kennt den Sinn des Fahrrads und ist deswegen in der Lage, eine Grenze zu ziehen, die aus einem Irgendwas, aus einer chaotischen Ansammlung von Molekülen und sonst etwas, etwas Bestimmtes macht, das wir identifizieren können, von dem wir sagen können, es ist. Aus Möglichkeit wird Wirklichkeit. Aus Unbestimmtem wird Bestimmtes. Aus Grenzenlosem wird Begrenztes. Aus unfassbarem, amorphen Chaos wird Fassbares. Aus Ungreifbarem wird Begreifbares. Und all das ist möglich, weil Grenzenlosigkeit und Grenze, Apeiron und Peras in der griechischen Sprache, ineinander spielen. Das ist das Grundprinzip der Welt. Das ist das Grundprinzip des Seins. Das ist die eigentliche Matrix alles dessen, was wir als ein Seiendes bezeichnen können. So viel für unser heutiges Schnellkolleg griechische Ontologie oder griechische Metaphysik. Ein Gedanke muss ich noch dazu nehmen. Wir können dieses eigentümliche Zusammenspiel von Grenzenlosigkeit und Grenze auch noch in ein anderes Bild bringen. Wenn wir noch mal kurz bei dem Fahrrad bleiben. Was ist das Fahrrad, von dem wir gerade gesprochen haben? In der griechischen Sprache würde man sagen, das Fahrrad ist ein Hollon. Das heißt auf Deutsch, es ist ein Ganzes. Was heißt ein Ganzes? Ein Ganzes heißt etwas, das aus vielen einzelnen, in diesem Fall Bauteilen oder Elementen, sich zu einem erkennbaren, sinnvollen, sinnvollen Zusammenhang zu einem Ganzen fügt. Ganzheit heißt immer mit anderen Worten Einheit von Vielfalt oder Vielfalt, die in eine Einheit gefügt ist. Bleiben wir beim Fahrrad. Es gibt unendlich viele, grenzenlos viele Möglichkeiten, was Sie mit diesen einzelnen Bauteilen, wenn Sie noch weitergehen, mit diesen einzigen Molekülen, die dort in unserem Metallhaufen versammelt sind, machen können. Unendlich viele Möglichkeiten. Damit aber etwas Wirkliches daraus wird, müssen Sie diese Möglichkeiten begrenzen. Und zwar einschränken in genau die konkrete Gestalt, auf die Sie sich setzen können, wo Sie in die Pedale treten können und mit der Sie heute nach Hause fahren können. Fahrrad eben. So ein aus vielen Möglichkeiten zu einem wirklichen Ganzen zusammengesetztes nennt die griechische Sprache ein Systema. Auf Deutsch ein System. Was nichts anderes heißt als ein zusammengefügtes, ein zusammengesetztes, ein zusammengestelltes. Weshalb wir unseren Schnellkurs in griechischer Metaphysik und Ontologie damit beenden können, dass wir sagen, alles was ist, ist ein System, in dem Grenzenlosigkeit und Grenze zusammenspielen. Alles was ist, ist ein System, in dem eine grenzenlose Möglichkeit, wie die Vielfalt der Elemente, die in diesem System zusammengebunden sind, hätten gestaltet werden können, wo diese Vielfalt in eine konkrete Gestalt, in eine Grenze gegeben ist. Das ist das Prinzip des Seins. Alles, was ist, hat eine Grenze. Ohne Grenze wäre es nicht, lehrt uns die griechische Ontologie. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wenden diese Grundüberlegung, zugegebenermaßen sehr abstrakt, sehr philosophisch, aber wir ahnen ja, was heute Abend auf Sie zukommt. Jetzt wenden wir das dann auf einen Teilbereich dessen, was wir das Sein nennen können, nämlich auf das Leben. Auch vom Leben können wir sagen, und damit bin ich jetzt nicht mehr so sehr bei den Griechen, sondern genauso auch bei dem, was man heute als systemische Biologie bezeichnet, auch vom Leben können wir sagen, dass es sich in Systemen organisiert. Alles, was lebt, ist System. Schon die kleinste Zelle, die wir unter dem Mikroskop beobachten, ist ein System, in dem viele verschiedene, nicht viele, aber einige verschiedene Bauteile zu einem Ganzen gefügt sind. Und was für die Zelle gilt, das gilt für den Organismus, für den menschlichen Organismus natürlich in ganz besonderem Maße. Wir können also, wenn wir den Gedanken, den ich gerade versucht habe, anhand der griechischen Ontologie, ihn schmackhaft zu machen, auf das Reich des Lebens übertragen, sagen, auch für Lebewesen gilt das, was wir mit den Mitteln der griechischen Ontologie für das Seiende im Ganzen sagen können. Alles, was lebt, lässt sich beschreiben als eine jeweils konkrete, begrenzte Gestalt, in der ein unendliches Potenzial von Lebensmöglichkeiten in eine konkrete Gestalt gefügt ist. Eine konkrete Gestalt, ein konkretes Lebewesen. So wie Sie heute hier sitzen, sitzen Sie hier vor mir als Menschen, die aus einem schier unendlichen Meer der Lebendigkeitsoptionen, die Sie alle hatten, manchmal gewollt, oft ungewollt, eine ganz konkrete Gestalt erzeugt haben, nämlich Sie als die Person, die einmalige, individuelle, unverwechselbare Person, die Sie sind. Sie haben sich selbst, so könnte man es sagen, im Laufe Ihres Lebens und unter Einwirkung der Kontakte und Beziehungen, in denen Sie stehen, definiert. Das unendliche Spektrum von Lebensoptionen hat sich auf jetzigen Augenblick, hier und heute, auf eine verwirklichte Gestalt fokussiert. Und das ist Ihre Identität. Sie haben sich definiert, definiere, eine Grenze ziehen. Das wird morgen schon wieder anders aussehen. Das sieht hoffentlich heute Abend auch anders aus, wenn Sie diesen Raum verlassen. Da wird sich diese Grenze schon wieder ein wenig verschoben haben und Sie werden ein anderer geworden sein, als der, den Sie jetzt noch sind. Hoffentlich. Aber Sie sehen, als ein Lebewesen können Sie überhaupt nur Individualität ausprägen, sofern Sie ein begrenztes Wesen sind. Und als dieses begrenzte Wesen wiederum bewohnen Sie einen Raum. Einen Raum, der eine Grenze hat. Was ist diese Grenze? Das ist trivial, das wissen Sie alle. Diese Grenze ist mal zunächst Ihre Haut. Es ist die Grenze Ihres Organismus, Ihres Leibes. Bei anderen Tieren, bei anderen Wesen, bei anderen Lebewesen sprechen wir vielleicht von der Schale. Denken Sie an eine Orange oder an einen Molluskel oder eine Languste oder was auch immer. Aber Säugetiere zumindest und auch andere Tiere haben eine Haut. Und innerhalb dieser Haut wohnen wir. Diese Haut ist unsere Außengrenze. Diese Außengrenze schützt uns vor dem Äußeren. Sie definiert unsere Identität. Und sie hat noch eine andere ganz wichtige Eigenschaft, nämlich sie ist durchlässig. Diese Außengrenze erlaubt es Ihnen, mit Ihrer Umwelt, mit Ihrer Umgebung in Austausch zu treten. Da gibt es Öffnungen, durch die Sie Nahrung aufnehmen können und Nahrung ausscheiden können. Da gibt es Poren, durch die die Haut atmen kann. Aber immer, und das ist etwas, was wir uns klar machen müssen, ist es im Reich des Lebens so, dass die physischen Grenzen, die wir brauchen, ohne die wir gar nicht leben können, dass diese physischen Grenzen durchlässig sind. Diese Grenzen sind zwar wohl auch Grenzen, die uns es erlauben, uns von anderen zu unterscheiden. Unzweifelhaft. Aber diese Grenzen sind gleichwohl auch die Brücken, die wir zu anderen bauen können. Das wissen Sie alle, wenn Sie sich an die Situation erinnern, vorhin, als Sie hier hinkamen, dass Sie sich die Hand gegeben haben. Haut an Haut. Grenzüberschreitung, Grenzüberwindung. Unsere Grenzen sind durchlässig. Grenzen sind etwas, das das Leben braucht. Kein Organismus kann ohne eine Haut und ohne eine Schale leben. Wird die Haut oder die Schale verletzt, wird es für den Organismus wenigstens mal gefährlich. Und von Hansa Plast wissen wir, dass da wenigstens ein Pflästerchen in der Tasche sein sollte. Wir brauchen diese Grenzen. Wir brauchen sie, um leben zu können. Sie schützen uns. Sie definieren uns, aber gleichzeitig sind sie auch unsere Brücke zu anderen. Sie sind unsere Brücke zur Welt. Es sind durchlässige Grenzen. Es sind keine Zäune, keine Mauern. Das heißt, wenn wir die beiden bisher vorgetragenen Gedanken zusammenfassen, dann können wir sagen, alles was ist, hat eine Grenze und alles was lebt, braucht eine Grenze. Aber ich möchte noch eins draufsetzen und sagen, alles, was lebt, ist gut beraten, seine Grenzen zu pflegen und zu kultivieren. Was meine ich damit? Damit möchte ich Ihnen einen Gedanken zuspielen, der vielleicht für Sie auf den ersten Blick ein bisschen fremd ist. Ich möchte Ihnen nämlich den Gedanken schmackhaft machen, dass die Grenze nicht nur eine notwendige Bedingung für unser Leben ist, sondern dass sie auch die Voraussetzung dafür schafft, dass es so etwas geben kann wie Schönheit. Ohne Grenzen keine Schönheit. Dieser Gedanke stammt nicht von mir. Den habe ich von einem der Großen unserer abendländischen Philosophie im Allgemeinen und unserer deutschen Kultur im Besonderen geklaut, nämlich von Friedrich Schiller. Friedrich Schiller definiert Schönheit in seinen, ich finde immer noch überaus lesenswerten Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, als lebendige oder lebende Gestalt, beziehungsweise als gestaltetes Leben. Wenn Sie Gestalt hören, nach dem, was ich Ihnen über die alte griechische Philosophie gesagt habe, dann denken Sie wahrscheinlich schon gleich an Grenzen. Denn alles, was etwas gestaltet, begrenzt dieses Etwas auch. Schönheit, sagt Schiller, ist lebendige Gestalt. Es ist gestaltetes Leben. Gestaltetes Leben aber heißt begrenztes Leben. Inwiefern aber ist das schön oder in welchem Falle ist es schön? Darüber hat nun Schiller eine eigene Theorie, die ich Ihnen kurz nahelegen möchte, damit Sie den Gedanken fassen können, warum wir Grenzen brauchen, um so etwas wie Schönheit generieren und auch erfahren zu können. Was wird denn begrenzt von der Grenze eines schönen, sagen wir mal, eines schönen Kunstwerks oder eines schönen Lebens? Schillers Idee ist, dass dasjenige, was begrenzt wird, Möglichkeit ist. Den Gedanken kennen wir schon. Was ist möglich? Wir haben schon davon gesprochen. Sie alle, die Sie hier sitzen, haben über ein, oder verfügen auch jetzt hier und heute nach wie vor über ein schier unendliches Potenzial an Optionen, an Lebendigkeitsoptionen, an Lebensmöglichkeiten. Sie können hierhin wachsen oder dorthin wachsen. Selbst wenn Sie schon im fortgeschrittenen Alter sind, das lehrt auch die Neurophysiologie, können Sie immer noch sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Ja? Aber Sie können dies nur, indem Sie sich immer wieder für eine Gestalt, für eine Option von Wirklichkeit entscheiden. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel darstellen, das den Gedanken der Schönheit weiter vorbereitet. Stellen Sie sich einen Garten vor. Das ist eines der Lieblingsbeispiele von Schiller, da kann man vieles deutlich machen. Was ist ein schöner Garten? Ein schöner Garten ist einer, den man ansieht, dass es darin wächst und gedeiht, dass dort Leben ist, dass dort Natur ist, dass dort Vegetation ist. Ja? Ein Garten, der aus lauter Skulpturen besteht, ist kein Garten, sondern ein Museum. Sie brauchen da etwas Lebendiges drin. Aber ein Garten ist keine Wildnis. Wildnis hieße chaotisches Wuchern, Sprießen, Gedeihen, überall, ohne Ordnung, ohne Struktur, Grenzenlosheit. Aber der Garten begrenzt das Wachstum, begrenzt das Leben, fügt die Potentialität der Lebendigkeit des vegetativen Wachstums in eine Gestalt. Und zwar im Falle der Schönheit in eine solche Gestalt, in der der Betrachter zugleich die ganze Fülle der Potentialität, der Lebenskraft wahrnimmt, die in diesem Garten schlummert, aber ebenso wahrnimmt, dass sich hier die grenzsetzende, begrenzende, gestalterische Kraft des Menschen bekundet hat. Das ist es, was wir in der Schillerfolge Schönheit auszeichnen. Und das können Sie übertragen auf das menschliche Leben. Auch da ist es so, dass wir Schönheit überall da finden, wo wir spüren können, wo wir sehen können, wo wir wahrnehmen können, dass etwas lebendig ist. Aber eben doch so lebendig ist, dass ihm eine Gestalt eingezeichnet ist. Dass die Kraft des menschlichen Geistes, die Natur in eine Form zu fügen, sie zu balancieren, sie zu harmonisieren, sichtbar wird. Wo immer das geschieht, so der Gedanke Schillers ist Schönheit. Und das geht eben nur, weil es Grenzen gibt. Einfach ein amorphes Chaos, eine amorphe Masse, eben unser Metallhaufen, ist nicht schön. Der wird auch nicht schön dadurch, dass man ihn ins Museum setzt und sagt, das ist Kunst. Nicht jede Kunst ist schön und die moderne Kunst will auch gar nicht schön sein. Schönheit entsteht dadurch, dass das Amorphe eine Form bekommt. Umgekehrt ist die nackte Form eine mathematische Gleichung oder eben das Förmchen auch nicht schön. Schönheit ist da, wo Möglichkeit und Wirklichkeit ineinander greifen, wo dieses Grundprinzip des Lebens ausdrücklich sichtbar wird. Und das ist etwas, was uns Menschen beglückt, was uns bereichert und was uns in die Lebendigkeit führt. Und dafür brauchen wir die Grenze. So, jetzt setze ich die Brille auf, weil jetzt kommt ein erstes Resümee, meine Merksätze. Was irgendwie zum Vorschein kommt, nimmt irgendeinen Raum ein. Was irgendeinen Raum einnimmt, ist irgendwie begrenzt. Das heißt, die Grenze sichert allem, was ist, den Raum seines Erscheinens. Die Grenze sichert allem, was ist, dem Raum seines Erscheinens. Was ist, wohnt innerhalb der Grenze, die es fassbar macht und die es erkennbar macht. Die Grenze sichert seine Identität, sie definiert sein Innen und sein Außen. Dieses Innen, haben wir gehört, ist beschreibbar als ein System, als eine Ganzheit, die der Vielheit seiner Elemente eine Grenze setzt. So setzt die Haut als Grenze eines Menschen ihm nicht nur das Maß des Raumes, der ihm je beschieden ist, sie setzt ihm auch ein Maß, das er zu achten hat und das zugleich der Grund der Schönheit eines Lebens ist. Das bedeutet dann aber auch, was lebt, kann nicht ins Grenzenlose wachsen. Wachsen. Das ist ein Thema, auf das wir noch einige Aufmerksamkeit verwenden sollten. Und dieses Thema führt uns nun von den Grenzen im Raum zu den Grenzen in der Zeit. Denn Wachstum ist etwas, was durch die Zeit hindurch in den Raum hinein geschieht. Wachstum braucht Zeit, das wissen wir alle. Und Wachstum bedeutet, dass etwas in den Raum hinein wächst. Was wir nun überall in der Welt des Lebens beobachten können, ist, dass das Wachstum niemals grenzenlos ist. Alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen wachsen, bis sie, wie die Sprache sagt, ausgewachsen sind. Wenn sie ausgewachsen sind, stoppt das Wachstum und die einmal erreichte Größe, die einmal erreichte Qualität des Wachstums bleibt dabei. Würde Leben grenzenlos weiter wachsen, hätten wir ein außerordentliches Problem. Das können Sie sich vorstellen oder sich veranschaulichen an einem der ganz wenigen Fälle, die wir aus der belebten Natur kennen, in denen es so etwas wie grenzenloses Wachstum gibt. Nämlich als eine Krankheit, als eine Pathologie, die wir als Krebs kennen. Krebszellen sind Zellen, die grenzenlos exponentiell weiterwachsen. Was passiert da? Sie kolonialisieren den Raum um sie herum. Sie missachten ihre eigenen Grenzen. Und früher oder später zerstören sie auf diese Weise das System, das sie allererst hervorbrachte. Grenzenloses Wachstum geht nicht. Auch wo Populationen ins Grenzenlose wachsen, was auch in der belebten Natur vorkommen kann, führt es früher oder später zum Systemkollaps. Diese Population bricht zusammen. Die Natur duldet kein grenzenloses Wachstum. Sie duldet Wachstum immer nur innerhalb einer angemessenen Grenze, die zu befolgen für das Leben und Überleben eines Lebewesens, eines Systems unverzichtbar ist. Das ist eines der wichtigsten Grundgesetze und eines der wichtigsten Grundprinzipien des Lebens. Aber nicht nur ist das Wachstum quantitativ begrenzt, also in dem Sinne, dass es irgendwann einfach nicht mehr weitergeht, dass wir irgendwann nicht mehr größer werden, sondern Wachstum ist auch qualitativ begrenzt. Wenn etwas zu dem geworden ist, was es sein kann, oder wie wir heute gerne sagen, wenn etwas das in ihm schlummernde Potenzial entfaltet hat, wenn es zu dem geworden ist, was es seinen Anlagen nach zu werden vermochte, dann ist dieses lebendige Etwas, von dem ich hier rede, nicht nur ausgewachsen, dann ist es auch erwachsen. Dann hat es die in ihm schlummernden Potenziale entfaltet, dann ist die Zeit des Reifens vorbei, dann blüht es und trägt es Frucht. Das heißt, dem Wachstum ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ eine Grenze gesetzt. Wenn der Keim einer Eiche, den sie einst in den Erdboden versunken haben, zu einem stattlichen großen Baum geworden ist, und zwar zu einer Eiche und nicht zu einer Buche, dann hat dieses Wachstum seine Grenze gefunden. Es ist zu dem geworden, was es ist. Die Anlagen, die Potenziale, die in ihm schlummern, sind zur Entfaltung gebracht worden. Und was für die Eichen gilt, gilt auch für den Menschen. Auch uns Menschen ist es gegeben, zu denen zu werden, die wir sein können. Werde, was du bist, ist nicht zufällig einer der Imperative, die über viele Schulen der Lebenskunst geschrieben sind. Und einher geht mit diesem Satz des Werde, der du bist, der andere Satz, achte das Maß. Ein Mensch sollst du werden und nicht ein Gott oder ein Homo Deus, wie es neuerdings heißt, worauf ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Das heißt, das Wachstum des Lebens, das Wachstum eines jeden Wesens hat Grenzen. Aber nicht nur das Wachstum eines jeden Wesens hat Grenzen, sondern auch das Leben selbst hat seine Grenzen. Und damit komme ich zum Thema Tod. Denn so viel müssen wir sehen. Wer sich zumutet, ein Lob der Grenze anzustimmen, darf der Herausforderung nicht ausweichen, auch ein Lob des Todes zu wagen. Und genau darum ist es mir zu tun. Ich denke wirklich, wenn wir den Gedanken, wie wir ihn jetzt entwickelt haben, noch ein Stück weiter verfolgen, dann werden wir sehen können, warum der Tod zum Leben unabdingbar dazugehört. Ja, warum wir eigentlich überhaupt nur diejenigen sein können, die wir sind. Warum wir überhaupt nur so etwas wie Sinn und Lebendigkeit und Freiheit entfalten können, weil unser Leben begrenzt ist. Weil wir immer vor dem Horizont des Endes leben, weil der Tod die letzte Möglichkeit ist, von der Heidegger immer sagt, er ist die Möglichkeit der Unmöglichkeit aller Möglichkeiten. Ein junger Schweizer Theologe namens Johann Christoph Tobler notierte einmal in einem Essay, der von Goethe veröffentlicht wurde im Jahre 1794 und fälschlicherweise seither immer Goethe zugeordnet worden ist, der den Titel trägt, die Natur folgendes. Er sagte, der Tod ist nichts anderes als der schönste Kunstgriff der Natur, um möglichst viel Leben zu haben. Das ist ein tiefes Wort. Der Tod ist ein Kunstgriff der Natur, um möglichst viel Leben zu haben. Da entspricht sich ein eigentlich ganz leicht zu fassender Gedanke aus. Leben muss immer wieder sterben, damit neues Leben entstehen kann. Altes muss Neuem weichen. Der Tod steht so gesehen im Dienste des Lebens. Er ist gar kein Feind des Lebens. Der Tod ist für das Leben ein Kunstgriff, den es braucht, um immer wieder aufs Neue Fortpflanzung zu ermöglichen, um Erneuerung zu ermöglichen, um Verjüngung zu ermöglichen, ja, um Lebendigkeit zu ermöglichen. Das Leben entfaltet sich in Individuen. So viel ist klar. Es setzt den unendlichen Möglichkeiten, die das Leben bietet, Grenzen. Und eine solche Grenze bin ich und eine solche Grenze sind Sie. Wir sind Individuen. Einmalige Verwirklichungen eines unendlichen, grenzenlosen Spektrums von Möglichkeiten des Lebens. Eine einmalige Verwirklichung. Das macht uns aus. Uns in unserem So-Sein, unserer einmaligen Besonderheit. Aber der Preis, den wir für diese Einmaligkeit und Individualität zu entrichten haben, ist nichts anderes als der Tod. Aber dieser Preis wiederum gibt uns im Gegenzug einen großen Gewinn. Und dieser Gewinn heißt Sinn. Diesen Gedanken muss ich noch zumuten. Gäbe es nicht den Tod, wäre unser Leben sinnlos. Der Tod ist bei einer näheren Betrachtung der Garant der Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Ich möchte versuchen, Ihnen diesen Gedanken nahezubringen. Überlegen Sie sich einfach Folgendes. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben wäre endlos, grenzenlos, todeslos, ohne Tod, immer weiter. Jeder einzelne Augenblick Ihres Lebens, der jetzt, heute, wo Sie wissen, dass es irgendwann ein Ende hat, einen hohen Wert hat, würde seinen Wert verlieren. Vor dem Spektrum der Unendlichkeit, der Grenzenlosigkeit, verliert das Einzelne jeden Wert. Was ist schon ein Moment Ihres Lebens subspecies eternitatis vor dem Hintergrund eines bis in alle Ewigkeit unendlich fortschreitenden Lebenszuges? Es verliert seinen Wert. Und nicht nur das. Nicht nur verliert das Leben, der einzelne Augenblick des Lebens seinen Wert, wenn wir ewig leben würden. Der einzelne Augenblick verliert auch seine Tiefe und sein Gewicht, die ihm dadurch zukommen, dass wir wissen, zwar nicht wann, aber dass unser Leben eines Tages vorbei sein wird. Wir können uns diesen Gedanken auf die Weise näher bringen, dass wir für einen Augenblick auf ein anderes Feld ausweichen. Und zwar auf das Feld des Spiels. Wenn Sie spielen, können Sie das nur, weil Sie wissen, dass das Spiel irgendwann vorbei ist. Ja, ich bin Fußballer, ich weiß, nach 90 Minuten ist das Spiel zu Ende. Würde das Spiel ewig weitergehen, es wäre schwer noch zu spielen. Jeder einzelne Spielzug, jeder einzelne Moment innerhalb dieses Spiels gewinnt seinen Wert, seine Tiefe, seine Bedeutung, seine ganze Signifikanz und Sinnhaftigkeit allein dadurch, dass wir wissen, dieses Spiel ist begrenzt. Es ist irgendwann vorbei in der Zeit. Es hat auch seinen eigenen Spielraum, auch das, aber es ist irgendwann vorbei in der Zeit. Und das Einzige, was wir tun können, ist bei jedem Spielzug, den wir tätigen, darauf zu achten, dass dieser Spielzug sinnvoll ist, dass er sich fügt zu dem Rest dieses Spiels. übertragen auf die Situation unseres Lebens, dass wir in jedem Schritt, den wir gehen, bei jeder Tat, die wir tun, bei jedem Gedanken, den wir denken, darauf Wert legen, darauf achten, achtsam dafür sind, dass sich dieser Gedanke, diese Tat, diese Handlung in das Ganze unseres Lebens fügt. Sodass, wenn der Tag gekommen ist, an dem dieses Leben zu Ende ist, wir, sofern wir dann noch einen klaren Augenblick haben, auf dieses Leben zurückblicken können, wie auf eine Musik, wie auf eine Melodie, wie auf eine Komposition, die wir unterwegs geschrieben haben, in der jeder einzelne Ton, jeder einzelne Akkord, jedes einzelne Motiv bedeutungsvoll und sinnvoll ist. Aber nur deswegen, weil es sich zu einem Ganzen fügt. Und ein Ganzes, das wissen wir, ist immer etwas, was ein Ende hat, was eine Grenze hat. Der Tod, ein Kunstgriff des Lebens, nicht nur, um möglichst viel Leben zu haben, sondern um Sinn zu generieren. Eine Welt ohne Grenzen, meine Damen und Herren, wäre eine Welt ohne Sinn. Und in einer Welt ohne Sinn können wir nicht leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Welt, in der wir leben, darauf achten und Wert darauf legen, dass die Grenzen des Lebens gewahrt, geachtet, ich sagte es schon, gepflegt und kultiviert werden. Bevor ich jetzt zu meinem dritten Teil komme, noch einmal ein kurzes Resümee, Merk setzen, zu diesem zweiten Teil. Was lebt, braucht Grenzen. Weder die Grenzen, die uns durch unseren Leib räumlich gesetzt sind, noch die Grenzen, die uns durch unseren Tod zeitlich gesetzt sind, stehen der Entfaltung unserer Lebendigkeit im Wege. Im Gegenteil, ihnen verdanken sich Schönheit, Sinn und Wert des Lebens. Sie geben unserem Leben Maß und Richtung. Sie sind dem Leben dienlich. Und deshalb ist nichts törichter und lebensfeindlicher, als diese Grenzen zu missachten oder zu versuchen, sie gewaltsam auszudehnen. Wo Menschen von dem Drang nach Grenzüberschreitung, Grenzüberwindung oder Grenzverletzung getrieben sind, kehrt sich ihr Streben letztlich immer gegen sie. Wer Grenzen überwinden will, macht sich dessen schuldig, was die Griechen die Hybris nannten. Davon weiß der Mythos vieles zu sagen, vor allen Dingen eins: Es bekommt uns nicht. Wer die Grenzen des Lebens überschreitet, bringt das Leben um, kehrt sich gegen das Leben. Letzter Punkt. Haben wir noch Zeit? Naja, es geht schnell. In diesem letzten Punkt, ich hatte es gesagt, möchte ich gerne das, was ich Ihnen nur zugegebenermaßen etwas abstrakt, theoretisch, philosophisch versucht habe, schmackhaft zu machen, auf die Welt von heute anwenden. Und ich habe mir überlegt, an welchen Beispielen kann ich Ihnen deutlich machen, warum es so wichtig ist, dass wir die Grenzen des Lebens achten, dass wir sie pflegen und dass wir sorgfältig mit ihnen umgehen. Dass wir vor allen Dingen nicht die Augen vor ihnen verschließen und so tun, als gäbe es sie nicht. Ich habe drei Beispiele ausgesucht. Das erste Beispiel betrifft den Bereich der Politik. Das ist immer gefährlich, weiß ich, aber kurz vor der Wahl darf man ja mal. Das zweite Beispiel betrifft die Ökonomie, auch nicht ungefährlich, aber wichtig. Das dritte Beispiel betrifft die Technologie. Vielleicht zunächst zur Politik. Ich hatte es ja schon in meinen einleitenden Worten angesprochen. Europa, die Europäische Union, ist ein sehr interessantes Fallbeispiel für das Thema Grenzen. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Zum einen können wir, glaube ich, wirklich alle miteinander stolz darauf sein, dass es die Europäische Union geschafft hat, Grenzen zu reduzieren. Sie hat sie nicht abgeschafft, aber sie hat sie durchlässig gemacht. In mancherlei Hinsicht sind sie auch abgeschafft, aber im Prinzip jedenfalls die geografischen politischen Grenzen existieren weiterhin, aber innerhalb des Schengen-Raums können sie sich darin frei bewegen und nach allem, was wir im Augenblick ahnen können, wird das demnächst sogar wieder zwischendurch in Ländern wie Österreich und Deutschland möglich sein, wo es ja im Augenblick noch nicht überall geht, aus bekannten Gründen. Also, Wir haben es in Europa tatsächlich zu Wege gebracht, Grenzen, die jahrhundertelang trennten, ja, die sogar Feindschaften manifestierten, abzubauen, in ihrer Bedeutung zu reduzieren, sie überschreitbar zu machen und sie eben zu Verbindungen umzukonvertieren. Wir haben aber in Europa auch etwas anderes versäumt, nach meinem Dafürhalten jedenfalls. Da können wir dann gerne nachher darüber diskutieren. Ich glaube nämlich, wir haben es versäumt, klar zu sagen, wo die Außengrenzen Europas sind. Teilweise war die Sache relativ klar, weil es durch Meere oder geografische Umstände eine natürliche Grenze gab. Aber da, wo die Sache nicht so klar ist, im Osten haben wir uns jede Menge Probleme eingehandelt. Ich würde zu bedenken geben, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, was natürlich retrospektiv immer leicht zu sagen ist, das weiß ich schon, wenn man nach der Osterweiterung der EU irgendwann gesagt hätte, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt eine Grenze und diese Grenze, die ist für uns gesetzt. Zum Beispiel die Ukraine und die Türkei bleiben draußen. Hätte man das gesagt, wir hätten definitiv weniger Probleme mit Putin und weniger Theater mit Erdogan. Aber es ist nicht geschehen. Ich glaube, es wäre gut gewesen, hier klare Grenzen zu setzen, weil man sich dann die Chance gegeben hätte, eine vernünftige Politik zu machen mit denen, die jenseits dieser Grenze sind. Eine vernünftige Politik im Blick auf die Anrainerstaaten der EU. Man hätte sehen können, dass man diese Länder stark macht. Dass man sie als Grenzregionen zwar nicht nach Europa reinholt, aber sie doch so unterstützt darin, dass sie sich dahingehend entwickeln können, dass sie sich wohlfühlen können in der Nähe dieses großen politischen Konglomerats, genannt Europäische Union. Man hätte vielleicht auf diese Weise sogar dem heute uns um die Ohren fliegenden Problem der Flüchtlinge ein Stück weit entgegenarbeiten können. Denn da haben wir das nächste Thema mit den Grenzen. Auf einmal gibt es ja wieder die Grenzen innerhalb Europas. Die Ungarn bauen Zäune, die Engländer wollen raus. Warum? Weil grenzenlose Ströme von Flüchtlingen in die EU gedrängt sind. Und jetzt macht sich die Sorge breit, dass es hier Grenzverletzungen gibt. Ja, der Ruf nach einer Obergrenze wird laut. Vorwiegend in Süddeutschland, ich weiß nicht, ob das bis Hamburg vorgedrungen ist, ich vermute aber schon, dass inzwischen rudert man da ja auch wieder zurück. Aber der Ruf nach einer Obergrenze, man sagt, dieses System, jetzt können wir mit den Begriffen arbeiten, die wir heute Abend gehört haben, dieses System Europa droht zu kollabieren, wenn zu viele von außen reinkommen, wenn wir unsere Grenzen zu durchlässig machen. Und es stimmt ja, die Systemtheorie lehrt es. Jedes System kollabiert, wenn zu viel reinkommt. Irgendwann platzt es aus allen Nähten. Sie können auch heute Abend, wenn Sie noch so viel Hunger haben, nicht so viel essen, bis der Arzt kommt. Ja, Sie können es versuchen, aber es bekommt uns allen nicht. Ja, und selbst, ich war gerade bei einem Landwirt zu Besuch, selbst eine Hochleistungskuh, da können Sie reinpumpen, was Sie wollen, mehr als 35 Liter Milch am Tag gibt sie nicht. Irgendwo gibt es Grenzen des Systems. Und wenn Sie die nicht achten, dann kollabiert das System. So gesehen ist die Sache mit der Obergrenze nicht falsch. Man muss natürlich darüber streiten, wo sie liegt, aber ich glaube, es hilft uns tatsächlich nichts, die Augen dafür zu verschließen. Und ich bin wahrlich kein Freund von Seehofer, das sage ich hier ganz offen. Aber ich glaube, es bekommt der Politik nicht, wenn sie so tut, als könnte ein System immer weiter konsumieren, aufnehmen, ohne dass irgendwann der System Kollaps drohen würde. Das Bewusstsein für die Begrenztheit des Lebens, das will ich sagen, scheint mir auch in der Politik tatsächlich vonnöten zu sein, auch wenn das eine Ansicht ist, die vielleicht politisch nicht wirklich durchlässig ist. Aber eines, und deswegen möchte ich das nochmal betonen, sollte bei alledem klar sein, deswegen die Vorrede bezüglich Europas. Da, wo Grenzen in der Politik notwendig sind, wo sie nach meinem Dafürhalten darüber hinaus unerlässlich sind, sollten wir sie eben pflegen und kultivieren. Das lehrt nämlich das Leben auch. Grenzen müssen durchlässig sein. Grenzen müssen atmen können. Wir müssen den kleinen Grenzverkehr zulassen. Das heißt, Grenzen ja, aber doch bitte so, dass sie nicht trennen, sondern dass sie verbinden. Das scheint mir eine wichtige Lektion für die Politik zu sein. Deswegen nein zu Stacheldraht in Ungarn und Mauer in Amerika, aber ja zu einem klaren Bewusstsein dafür, dass irgendwo dann auch mal Schluss sein muss. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Im Feld der Ökonomie. Das ist deswegen so besonders gravierend, weil in unserer ökonomischen Doktrin, die den Welthandel und die Ökonomie dieser Welt beherrscht, letzten Endes eine Grenzenlosigkeitsmanie eingezeichnet ist. Die Ökonomie ist besessen von der Idee der Grenzenlosigkeit. Grenzenloser Handel, grenzenloses Wachstum. Das ist es, wovon man sich den Wohlstand der Nation, den Wealth of Nations, das war schon bei Adam Smith im Jahr 1764 so, verspricht. Und kaum eine Kraft auf Erden hat so viel dafür getan und so viel daran investiert, Grenzen abzubauen, Grenzen zu überwinden, Grenzen zurückzuschrauben, zu deregulieren, wie es dann auch heißt, wie die zeitgenössische Theorie der Volkswirtschaftslehre und die damit einhergehende Ökonomie. Die eigentlich treibende Kraft dahinter, wenn wir das genauer analysieren, das ist vielleicht nochmal ein abendfüllendes Thema, aber ich denke, wir werden im Rahmen unseres Zyklus auch noch dazu kommen, deswegen sei das hier nur angerissen. Die eigentlich treibende Kraft dahinter scheint mir in meiner Wahrnehmung gar nicht so sehr die Realwirtschaft zu sein, die aufgrund von ihrer Angewiesenheit auf natürliche Ressourcen immer darum weiß, dass es die Grenzen des Wachstums, von denen Sie schon sprachen, Frau Schnoo, geben muss und die spätestens seit dem berühmt gewordenen Buch von dem Ehepaar Meadows aus dem Jahr 1972 über die Grenzen des Wachstums jedermann im Bewusstsein sein müssten. Nein, es ist die Geldwirtschaft, die die exponentielle Grenzenlosigkeitsdoktrin immer wieder neu aktiviert und immer weiter vorantreibt. Denn das Geld selbst scheint ein grenzenloses Medium zu sein. Geld vermehrt sich auf wunderbare Weise und man weiß nicht, wann es mal aufhört. Naja, ganz so wunderbar ist es auch nicht. Wir kennen ja so einigermaßen die Instrumente, die das scheinbar grenzenlos exponentielle Wachstum des Geldes ermöglichen. Das sind einfach Instrumente und Tools, die die Finanzwirtschaft erfunden hat. Das klassischste Tool ist das, was wir alle unter dem Stichwort Zins und Zinseszins kennen. Ein wunderbares Instrument, um exponentielle Wachstumskurven zu generieren. Es wird immer mehr, immer ein bisschen, aber immer schneller. Und dann wird es immer mehr, immer mehr. Aber wo soll das eigentlich hinführen? Wo es hinführt, können Sie zum Beispiel beobachten, wenn Sie ein paar Schritte weitergehen zur Hamburger Universität, zum Hauptgebäude. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Davor steht die Hamburger Schuldenuhr. Kennen Sie die? Eine faszinierende Erfindung. Da können Sie zugucken, wie zweierlei Zahlen permanent steigen. Die eine Zahl ist der Zuwachs der Privatvermögen der reichsten Hamburger. Die steigt stetig und langsam. Die andere Zahl ist der Zuwachs der Schulden der Freien Hansestadt Hamburg. Die steigen in rasender Geschwindigkeit. Da steht man davor und fragt sich doch mal, so als unbescholtener, einfacher Philosoph, wo soll das hinführen? Wann reicht das Display nicht mehr? Wann sind nicht mehr genug Stellen da? Das geht immer so weiter. Das kann ja auch nicht gut gehen, oder? Eine Frage. Aber diese Frage hat einen ernsten Hintergrund, denn sie zeigt etwas über die Problematik unseres Geldsystems. Und diese Problematik liegt letztlich darin, dass wir hier uns ein Instrument geschaffen haben, das den Eindruck erweckt, grenzenlos zu sein und deswegen die Verheißung nach grenzenlosem Wachstum, grenzenlosem Wohlstand und grenzenlosem Reichtum in die Welt setzt. Dass das irgendwo mit auch erkauft werden muss, sehen wir oft nicht so deutlich. Und dass es uns auf Dauer auch nicht gut bekommen kann, wenn die Schuldenstände exponentiell wachsen, also sozusagen nicht der Zuwachs an Möglichkeit, denn Geld ist geronnene Möglichkeit, sondern das Schinden von Möglichkeit infolge von Schuldenständen, das sehen wir oft dabei nicht. Die Problematik des Geldwachstums, ich will jetzt nicht ins Plaudern kommen, aber den Gedanken muss ich noch loswerden, die Problematik des Geldwachstums hat schon Aristoteles gesehen. In einer denkwürdigen Abhandlung über die Ökonomie, zu Beginn seiner Abhandlung über die Politik, hat er gesehen, dass hier ein fundamentales Problem besteht. Und wir wissen ja, die alten Griechen waren sich sehr darüber im Klaren, dass Leben Grenzen braucht und dass alles, was lebt, immer aus dem Zusammenspiel von Grenze und Grenzenlosigkeit lebt. Aristoteles sah, dass es einer Ökonomie, einer Wirtschaft, nicht gut bekommt, wenn sie grenzenlos wächst. Wenn ihr Reichtum grenzenlos wächst, wenn ihr Wohlstand grenzenlos wächst, wenn sie selbst grenzenlos wächst. Er sah das Problem sehr genau und er sagte, die Ökonomie, also die Kunst, ein Haus, ein Unternehmen, eine Wirtschaft zu leiten und zu führen, braucht die Rückbindung an eine Grenze. Was kann diese Grenze sein, fragte er. Die Antwort, die er gab, war, die Grenze, die die Ökonomie braucht, ist das Wohlergehen derer, die an einem Haus, an einem Unternehmen, an einer Wirtschaft beteiligt sind. Wenn alle das haben, was sie für ein gutes Leben brauchen, ist Schluss. dann muss das Unternehmen nicht mehr weiter wachsen. Das war seine Idee. Aber er wusste natürlich, dass das im realen Leben nicht funktioniert. Dass der Drang, das Bedürfnis danach, immer weiter zu wachsen, immer mehr Reichtümer aufzuhäufen, immer mehr Geld zu verdienen, irgendwie den Menschen scheinbar inkarniert ist. Und er fragte sich, warum. Und die Antwort, die er gab, ist interessant. Er sagte, den Menschen geht es gar nicht so sehr um das gute Leben, das irgendwann ein Genug kennt, sondern um das blanke Leben. Das können wir jetzt wieder vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, zurückübersetzen. Das heißt dann nämlich, den Menschen geht es gar nicht so sehr darum, eine gute, konkrete Gestalt ihres Lebens auszuprägen, sich selbst zu einer Art schönem Kunstwerk zu machen, wo wir sagen können, so wie es ist, ist es gut. Ja! Und wenn ich morgen sterbe, ja, auch gut. Die meisten Menschen wollen einfach nur mehr leben. Und weil sie mehr leben wollen, wollen sie mehr Möglichkeit. Und für mehr Möglichkeit brauchen sie mehr Geld. Es geht immer um Möglichkeit, es geht um das Grenzenlose. Aber wo unsere Begierde aufs Grenzenlose geht, bringt uns diese Begierde um. Und beraubt sie uns der Chance, Sinn, Schönheit und Glück zu erfahren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das Leben Grenzen braucht. Und dass wir den Mut aufbringen, Grenzen zu setzen und auch Grenzen zu ziehen. Dass wir nicht der Versuchung anheimfallen, immer mehr Möglichkeit anzuhäufen und darüber vergessen, wirklich zu sein, wirklich Mensch zu sein. Und das ist besonders wichtig bei dem letzten Punkt, den ich jetzt nur noch kurz ansprechen möchte, der mich gerade umtreibt. Und das ist der Punkt, der die Grenzen in der Technologie betrifft. Vielleicht haben Sie das Buch gelesen, Homo Deus, von dem israelischen Autor, dessen Namen ich immer vergesse, aber ich habe ihn mir aufgeschrieben. Er heißt Yuval Noah Harari. Homo Deus, eine Geschichte von morgen. Dieses Buch ist ein erschütterndes Buch. Es stellt eine Vision dar, wohin sich unsere Welt entwickelt. Und die These, die Herr Harari in diesem Buch aufstellt, ist die, er sagt, das große Projekt der Menschheit der Zukunft heißt Unsterblichkeit. Das große Projekt wird sein, dass wir versuchen, das Menschsein in eine Form von Algorithmus zu transformieren, zu digitalisieren, und unsere Intelligenz, unser Bewusstsein auf speicherbare Medien zu überspielen, die es uns möglich machen, auch wenn unser alter Leib längst verrottet ist, doch in Gestalt von Computerfestplatten mit digitaler Information vorzubestehen. Das große Projekt heißt die Überwindung der Grenze von organischer Intelligenz auf die Medien der künstlichen Intelligenz. Und die Verheißung, an der im Silicon Valley gegenwärtig mit Hochdruck gearbeitet wird, an der Verwirklichung dort gearbeitet wird, lautet Unsterblichkeit. Grenzenlosigkeit im grenzenlosen digitalen Raum. Wird hier ein alter Menschheitstraum wahr werden? Ein Traum des unendlichen, grenzenlosen Lebens? Oder ist es vielmehr ein Albtraum, der da auf uns zukommt? Meine Meinung dazu kennen Sie jetzt. Ich glaube, es ist ein Albtraum. Denn ich glaube, er wird uns letztlich um das Beste betrügen, was uns als Menschen gegeben ist, nämlich die Chance, die Möglichkeit, in einem begrenzten, konkreten Leben aus Fleisch und Blut so etwas wie Sinn, so etwas wie Schönheit, so etwas wie Lebendigkeit zur Entfaltung zu bringen. Um den Preis, dass das Spiel irgendwann vorbei ist. Aber das ist auch gut so. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit.